So, heute Morgen geht es um das Thema Christ und Schöpfung oder Bewahrung der Schöpfung. Das ist ja ein Thema, das uns alle angeht, denn wir wissen ja, es kommen heute immer neue Umweltprobleme in diese Welt hinein, in der wir leben. Es hat nie eine Zeit gegeben, in der die Luft, die wir alle atmen, oder das Wasser, das wir alle trinken, oder der Boden, von dem wir leben, so belastet waren, wie sie es heute sind. Und alle Anzeichen, ich habe das ja in den Tagen schon in anderen Zusammenhang gesagt, stehen darauf, dass es schlimmer und nicht besser wird. Und das sagt die Bibel auch so. Lesen Sie mal in der Offenbarung oder lesen Sie, was der Herr Jesus in Matthäus 24 sagt. Also ich sehe in all diesen Dingen nicht irgendwie jetzt eine Horrorvision von Angst, was da auf uns zukommt, sondern ich sehe einfach die Erfüllung der Schrift darin. Trotzdem, glaube ich, geht uns dieses Problem auch etwas an. Ich weiß, es gibt viele Christen, die haben etwa die Einstellung, sie sagen, das geht uns als Christen doch nichts an. Himmel und Erde, diese Welt werden vergehen. Wir warten auf unseren Herrn. Also können wir ohne Rücksicht in dieser Welt leben. Und das tun sie dann auch, als ob sie die einzigsten Menschen hier wären. Nun, wir kommen nachher noch. Und ich glaube, es wird deutlich werden, auch anhand der Schrift, dass es so einfach nicht geht. Dann gibt es wieder Menschen, die sind oft nicht unbedingt Christen, die sagen, ach, was wollt ihr da, die Grünen und die Umweltschützer oder die, die meinen, Menschen müssten hier etwas tun. Es ist doch alles nicht so schlimm, es wird doch jedes Jahr wieder alles grün. Was wollt ihr überhaupt? Seht doch, solange wie alles grün wird, ist doch alles in Ordnung. Nun, diese Haltung ist auch sehr bedenklich. Ich möchte Sie mit einem Beispiel, was ich einmal von dem Professor Millendörfer, einem gläubigen Zukunftsforscher aus Österreich, gehört habe, mit dem ich sehr viele gemeinsame Dienste in den neuen Bundesländern hatte. Der sagt so, diese Leute, die vergleicht er mit einem Dachdecker, der vom Hochhaus vom Dach fällt und also 4 Etagen tiefer ist, dann ganz lustig ruft, was wollt ihr denn, mir geht's doch immer noch gut. Also wir verstehen das. So leben etwa diese Menschen. Und dann gibt es wieder Menschen, und das ist eigentlich die größte Gruppe von Menschen, die machen sich's einfach und bequem, indem sie sagen, ist ja schön und gut, Umweltschutz, Bewahrung der Schöpfung ist wichtig, aber mein kleines bisschen, was kann ich schon tun? Das bringt doch nichts. Und dann wird geschimpft über die große Industrie, über die Schornsteine mit ihrem Dreck, über die Flugzeuge, die da durch die Luft fliegen oder über die großen LKWs, die auf den Straßen so viel Qualm lassen oder auch über die Bauern, die mit ihrer Giftspritze übers Feld fahren. Und über diese Leute wird dann geschimpft und man sagt, mein bisschen bringt doch gar nichts. Nun, ich möchte das auch mal wieder aus einem Beispiel aus Gottes Schöpfung klar machen. Ich sagte ja schon, der Natur abschauen, von der Natur lernen, um deutlich zu machen, dass diese Haltung auch nicht gerade die günstige ist. Stellen wir uns mal vor, die kleine Honigbiene, die uns den süßen Honig bringt, die würde auch sagen, mein bisschen bringt nichts. Denn die Honigbiene, die hat eine Honigblase, womit sie den Honig nach Hause trägt, die ist kleiner als ein Stecknadelköpfchen, fast die Hälfte kleiner. Und nicht nur, wenn sie dann ausfliegt, dann bringt sie ja keinen Honig, dann bringt sie Nektar. Und 2/3 von dem, was sie im Nektar bringt, ist noch Wasser. Und nun können Sie sich vorstellen, wenn die mit ihrer Honigblase voll nach Hause kommt, wo dann noch 2/3 Nektar sind, was da an Honig übrig bleibt. Und um nur 1 Kilo Honig zu sammeln oder 3 Kilo Nektar, weil ja 2/3 Wasser sind, plus den Treibstoff, den sie unterwegs braucht, um von Blüte zu fliegen, den muss sie ja auch noch in diesem kleinen Honigmagen mitnehmen, muss sie bei einer guten Tracht 3 bis 5 Millionen Blüten anfliegen, bei einer schlechten Tracht sogar 6 bis 8 Millionen Blüten anfliegen. Das kann natürlich eine einzelne Biene gar nicht schaffen. Das heißt, eine Biene kann nie 1 Kilo Honig bringen. Aber weil viele gemeinsam arbeiten, gibt es dann doch so viel. Das gibt eine Länge von Flugkilometern für nur ein einziges Kilo Honig von 280.000 Kilometer. Das ist 7-mal um die Erde, muss eine Biene fliegen, um nur 1 Kilo Honig zu holen, wenn man das mal hochrechnet. Also das sehen Sie, wenn Sie ein Löffelchen Honig so schnell runterlutschen, was Sie da gegessen haben, was da für ein Fleiß hintersteckt. Ja, man muss sich das mal so überlegen. Aber was ich damit sagen will, wird jetzt die Bienen sagen, ja, mein klitzebisschen in meinem groß kleinen Honigmagen und wo noch so viel Wasser, und das bringt doch nichts. Wohl, aber so machen wir Menschen es oft. Wenn die Bienen auch so sagen würden, würden wir nie einen Löffel, geschweige denn ein Kilo Honig kriegen. Und manche Völker bei einer guten Tracht, die fliegen in einem Jahr über einen Zentner Honig zusammen, ein einziges Volk. Aber nur, weil jedes kleine bisschen und noch so kleine bisschen dazu beiträgt. Und so ist es auch im Umweltschutz. So ist es überhaupt im Leben der Gemeinde auch, können Sie viele Beispiele bringen. Jedes ganz kleine bisschen, jede kleine Liebestat, jedes kleine freundliche Wort im Namen Jesu getan hilft. Weil die vielen zusammen dann die Masse ausmachen. Und ich glaube, das sollen wir auf Salomo hören und sollen hinschauen auf die Natur, auf die Bienen und von ihnen lernen. Und das möchte ich hier im Zusammenhang auf den Umweltschutz mal sagen. Natürlich, jeder sagt, mein Auto macht nicht viel, die großen Lastzüge, die sind's. Aber die Lastzüge befördern da auch wieder Dinge, die dem Einzelnen letztlich zu gut sind. Aber wenn die vielen kleinen Autos auch mal alle stille stehen würden, dann sähe es auch anders aus. Nun, ich weiß, das sind Probleme. Ich möchte nur deutlich machen hier, es kommt tatsächlich im Umweltschutz, wie auch Gerhard jetzt eines Morgens auch auf jeden Tropfen Wasser an, der gespart wird, auf jedes, was auf dem Tisch kommt an Nahrungsmittel, die wir sparen und nicht wegschmeißen müssen. Diese vielen kleinen Bisschen, die machen nämlich das Ganze. Zum anderen ist dieses Umweltproblem natürlich nicht nur ein heimisches, ein deutsches Problem, das ist ein internationales Problem, ein weltweites Problem. Wir kennen gerade jetzt die neuen Erkenntnisse wieder über dem Ozonloch, auch jetzt am Nordpol. Bisher war es nur am Südpol und ich war im letzten Herbst in Australien, die leiden furchtbar darunter. Jeder 15. Australier hat Hautkrebs. Wenn die baden gehen, die müssen lange Hemden anziehen. Viele sogar binden sich noch einen Schleier um. Das ist ganz anderes Bild wie hier, Bikini und so weiter, sieht man höchstens von so ein paar deutschen Touristen mal, die nicht wissen, wie gefährlich das dort unten ist. Aber ein Australier badet so nicht. Der läuft in langen Gewändern, wenn er zum Schwimmen geht. Selbst die Beine bedeckt er, weil es dort schon so gefährlich ist, wegen dem Ozonloch in der Südpolnähe. Wir sehen, diese Probleme sind da. Oder wie international die Probleme sind, erkennen wir auch, als in Tschernobyl dieses schreckliche Unglück geschehen ist, da wurden plötzlich die Rentiere in Lappland oben radioaktiv verseucht, sodass man ihr Fleisch nicht mehr essen konnte. Oder in Bayern, unsere Kühe hatten die Strahlen in der Milch. Wir wissen von dem Milchpulver, was man monatelang auf der Bundesbahn hin und her gefahren hat, weil man nicht wusste, wie man es entseuchen sollte, obwohl doch 1000 Kilometer entfernt oder tausende Kilometer entfernt dieses Unglück passiert war. Oder denken wir an die hohen Schornsteine, man baut es ja immer länger und meint, jetzt haben wir die Abgase weit weg, aber sie sind in der Atmosphäre, der Wind wirbelt sie durcheinander und irgendwo gehen sie nieder. Denken wir zum Beispiel an das schöne Norwegen, wo es kaum Industrie gibt, aber gerade da sind die Seen am ersten gestorben, weil so viel Schadstoffe von den Wolken heruntergeregt sind, die wir, die von unten, von Europa, von England und so weiter, vom Wind dorthin geblasen, sich dort niedergelassen haben und dann sind die Fische und viele andere Tiere in diesen Seen gestorben. Und das gibt es tatsächlich heute schöne Seen in schöner Natur ohne Industrie, die biologisch tot sind. Nur durch sauren Regen, durch Umwelteinflüsse. Wir sehen, das Problem ist da. Es ist ein großes Problem. Auf der anderen Seite wird aber heute auch viel mit Angst, Panik gemacht. Aber ich sage immer, Angst und Panik ist ein ganz schlechter Ratgeber. Das sagt auch Salomo einmal. Man soll immer die Sache nüchtern sehen. Ich habe Ihnen gestern das Beispiel erzählt, wenn man kann heute mit Messgeräten um es am Beispiel, damit wir es überhaupt fassen und verstehen können, ein einziges Roggenkörnchen aus 100.000 Tonnen Weizen herausfinden. Und wenn man das dann gefunden hat im Weizen, ein Roggenkörnchen, dann sagt man, der ganze Weizen, die 100.000 Tonnen sind belastet. Nun, wir müssen mal sehen, was das heißt. Oder denken Sie an die Sekunde, die man aus 30 Jahren herausfinden kann. Das sind solch geringe Werte oder das Würfelzuckerstückchen im Bodensee, das heute Chemiker nachweisen können. Das sind so geringe Werte, die Messgeräte sind so gut geworden, was unsere Väter überhaupt nicht konnten, können wir heute messen und nachweisen. Und mit diesen Ergebnissen kann man natürlich dann sehr schnell Panik machen, Angst machen und vieles durcheinander bringen. Das führt oft zu extremen Ansichten auch, die auch oft von vielen Grünen und Naturfanatikern vertreten werden. Aber ich glaube, da brauchen wir als Kinder Gottes uns auch nichts vormachen zu lassen, sondern ganz gelassen den Dingen entgegenschauen. Aber nun zu unserem Auftrag. 1. Mose 2, Vers 15 lesen wir ganz deutlich, dass Gott den Menschen damals beauftragt hat, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Gott setzte ihn in den Garten und gab ihm den Auftrag, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Nun, wir bebauen, damit der Mensch Nahrung hat, damit wir leben können. Genau wie wir heute unseren Garten, unsere Felder bebauen müssen, damit wir Nahrung, Lebensmittel haben, damit wir essen und leben können, wir müssen bebauen. Das zweite heißt bewahren. Da wird es schon schwieriger. Das Bebauen hat der Mensch eigentlich sehr gut verstanden. Er hat, solange es den Menschen auf der Erde gibt, hat er dafür gesorgt, dass der Garten bebaut wird, dass die Länder bestellt werden, dass er Nahrung hat. Er hat bebaut und bebaut und bebaut. Ich möchte sagen, ohne Rücksicht auf Verluste. Er hat nicht nur gebaut, sondern er hat in seinem Eifer nach mehr, seine Gier hat ihn getrieben, nicht nur zu bebauen, sondern sogar auszubeuten. Und damit hat er vergessen, dass er auch bewahren soll. Dieses Bewahren hat der Mensch leider vergessen. Aber das Bewahren der Schöpfung, und da sind wir Christen jetzt angesprochen, hat auch eine ganz große Bedeutung. Im Römerbrief im 1. Kapitel, Vers 20 und folgendes, da steht nämlich, und das ist der Grund, warum Gottes Schöpfung bewahrt werden soll, damit sein unsichtbares Wesen, also Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit von der Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut wird. Also Gottes Herrlichkeit, Gottes Schöpfungsgröße, Gottes ewige verborgene Kraft soll in der Schöpfung geschaut werden. Wir können Gott nicht sehen, aber wir können seine Werke sehen, und zwar in der Schöpfung. Seine ewige Kraft, sagt Paulus, soll in Gottes Schöpfung wahrgenommen. Das heißt, wir sollen es erkennen können. Hier dieser Baumeister von so einer wunderbaren, herrlichen Schöpfung. Das muss Gott gewesen sein. Das kann kein Mensch. Das soll deutlich werden. Und Paulus geht sogar weiter. Das soll deutlich werden. Und jetzt kommt, damit der Mensch, der Gott nicht kennt, der Gottlose kennt, damit der Mensch keine Entschuldigung hat. Das heißt, ein Mensch, der die Schöpfung sieht, der in dieser Welt lebt, der, weiß ich, durch seinen Garten geht, über eine Blumenwiese geht, der die Vögel, die Schmetterlinge sieht oder der irgendwo in den Bergen sieht und die Herrlichkeit der Berge sieht oder der im Meer steht oder, weiß ich, einen schönen Film über das Leben im Meer sieht oder der sich mit den Mikroorganismen im Boden beschäftigen oder wo immer er hinschaut in Gottes Schöpfung. Er wird davon, wenn er ehrlich ist, überzeugt, das kann nur ein Schöpfer gemacht haben. Und auch Wissenschaftler können uns heute vieles nicht erklären, wie das so wunderbar. Man kommt immer wieder, wenn man aufrichtig in diese Dinge hineinschaut und ehrlich ist, in Staunen. Und irgendwie muss man sich sagen, da muss mehr sein als nur Zufall. Da steht ein Schöpfer hinter. Und der Mensch, der in diese Welt, in diese Schöpfung hineinschaut, der soll eben keine Entschuldigung haben. Er kann dann nicht mehr sagen, wo bist du, Gott, zu dem ich mich bekehren soll? Ich habe dich nie gesehen. Nein, er hat Gott nicht gesehen. Er hat seine Herrlichkeit in der Schöpfung gesehen und das soll ihm doch zum Nachdenken bringen über einen lebendigen Gott. Er hat seine Spuren gesehen. Er kann nicht mehr sagen, wo bist du, Gott? Ich habe dich und deine Spuren nie gesehen. Warum einen Gott anbeten, den ich nie gesehen habe? Aber wer Gottes Schöpfung gesehen hat und wer wirklich Bezug zur Gottes Schöpfung hat, der wird irgendwie immer auf den Schöpfer hingewiesen. Denn alle Schöpfung zeugt von Gottes Schöpfungsherrlichkeit. Deshalb ist jeder Mensch, der in dieser Schöpfung lebt, er hat keine Entschuldigung mehr, sagt Paulus im Römerbrief. Er kann es wahrnehmen, sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft, seine Göttlichkeit von der Erschaffung der Welt an wird in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Ganz wunderbar drückt Paulus das hier aus. Und wenn das so ist, dann heißt das doch für uns, wir sollen Gottes Schöpfung so gestalten, dass auch in Zukunft Menschen Gottes Herrlichkeit in der Schöpfung sehen können. Und wenn unsere Flüsse und Seen tot sind, und wenn unsere Wälder sterben, und wenn Tiere und Vögel aussterben und kaputt gehen, weil die Schöpfung so geschädigt ist, dann kann doch da Gottes Herrlichkeit nicht mehr geschaut werden. Das ist die Kehrseite. Hier sehen wir schon, aber es wird nachher noch deutlicher, wo wir Christen eine Verantwortung haben. Und Gottes Herrlichkeit wird in der Schöpfung geschaut. Lesen wir mal Psalm 19, Vers 1 bis 5, wie das dort so wunderbar geschrieben wird. Dort heißt es, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Also der Himmel, beim Anschauen des Himmels, der Sterne, Sonne und Mond, da erzählt die Schöpfung von Gottes Herrlichkeit. Und das Himmelgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Also die Größe, diese Unendlichkeit, sie verkünden das Werk der Hände Gottes. Und weiter sagt der Psalmist, ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede, ohne Worte, aber doch mit unhörbarer Stimme. Hören wir, wie schön der das ausdrückt. Die Sterne reden nicht, die Sonne redet nicht, aber die Größe mit unhörbarer Stimme, sie beeindruckt den Menschen. Sie sagt, das ist der Schöpfer, der alles geschaffen hat. Und dann heißt es sogar weiter, obwohl sie nicht redet, ihr Schall, denn das ist so beeindruckend, so mächtig wie ein großer Schall, obwohl sie nicht reden, ohne Worte. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis ans Ende der Welt ihre Sprache. Und ich muss sagen, sie können hinreisen, wo sie wollen, ob sie in den tropischen Regenwald, ob sie in die Wüste fahren, ob sie in die Berge fahren, ob sie ans Meer fahren, ob sie über eine Blumenwiese gehen, ob sie durch einen Hochwald gehen, ob sie im Gebirge oder im Tal beim Bächlein wandern. Überall hören sie die Sprache, diese gewaltige Größe unseres Gottes, obwohl keine Worte, keine Stimme da ist. Aber es beeindruckt, es wirkt, wenn sie sich innerlich dem öffnen, ihre Sprache ist unüberhörbar. Aber auf eine Gefahr möchte ich hier aufmerksam machen. Es heißt hier ganz deutlich, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Sie verkünden die Größe Gottes. Sie verkünden die Allmacht Gottes. Mit anderen Worten, die ganze Schöpfung sagt ganz laut, dass es einen Schöpfer, einen Gott gibt. Aber eins tut sie nicht. Die Schöpfung zeigt uns nicht den Heilsweg Gottes. Sie sagt uns, dass es einen Schöpfer gibt. Sie sagt uns aber nicht, wie ich diesen Schöpfer finde. Das sagt uns die Bibel, das Wort des Schöpfers. Nun, ich sage das ganz bewusst, denn wir wissen, und ich rede dich noch einmal von dem New Age-Denken, das heute mit Macht auch in unsere Gemeinden hineinkommt. Dort gibt es viele Leute und viele Ansätze, die plötzlich in der Schöpfung Gottes Stimme reden hören. Sie haben eine gewisse Naturmystik. Sie haben gewisse Naturreligionen, die sie entwickeln. Die sagen dann nicht mehr, Gott ist der Schöpfer, der alles gemacht hat, sondern der Baum ist Gott, die Schöpfung ist Gott. Und wenn ich Gott begegnen will, dann muss ich den Baum umarmen. Merken wir, wie hier ganz falsche Ansätze ist? Die Bibel spricht ganz deutlich, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Sie sagen, es ist ein Gott da. Das tut die Schöpfung. Aber das Buch des Schöpfers sagt uns, wie ich diesen Gott finde, nämlich über seinen Sohn Jesus Christus, der auf Golgatha für uns gestorben ist. Und das sagt uns die Schöpfung nicht. Dann müssen wir schon im Buch des Schöpfers legen. Und damit möchte ich sagen, fällt alle Naturmystik, alle Naturreligion, auch diese Vorstellung, die heute immer mehr kommt, in jungen Kreisen finden, von der beseelten Natur. Man sagt, die ganze Natur hat eine Seele. Ist heute wieder ganz modern. Man fängt plötzlich an, wieder Sterne anzubeten. Man entdeckt Wurzeln im Wald und sieht Gesichter in ihnen. Man spricht von der Mutter Erde, also nicht vom Mutterboden, das ist etwas, sondern von der Mutter Erde als etwas Heiligen, als etwas Lebenden. Ähnlich wie ich gestern von dem Dr. Rusch, was der von dem Humus erzählt. Man legt gewisse Göttlichkeiten hinein, mystische Vorstellungen. Oder man fängt an, wieder Bäume zu umarmen. Man spricht von der Blume als meine Schwester. Ja, das geht so weit, ich weiß nicht, ob Sie es mitgekriegt haben, in Idea ist ja viel davon berichtet worden, dass man plötzlich anfängt, Tiere im Gottesdienst zu segnen und zu taufen. Ja, das gibt es heute wieder. Wohl. Und da sehe ich die ganz großen Gefahren. Das ist diese Naturmystik, die wieder ganz neu im Kommen ist. Man will alles, nur diesen Schöpfer nicht. Wohl. Und die Bibel sagt das doch so deutlich hier. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit. Und der Himmel sagt, es gibt einen Gott. Aber nur die Bibel sagt uns, wie ich diesen Gott finde. Hier müssen wir den Unterschied machen. Hier müssen wir uns trennen von all dieser Naturmystik. Und es gibt keinen anderen Weg zu diesem Schöpfer als nur über die Bibel, nur über Gottes Wort. Ich glaube, das ist hier deutlich geworden. Als dann später aber die Sünde in diese Welt kam, und das ist auch eigenartig zu lesen, als der Mensch aus dem Paradies vertrieben war, lesen wir nur noch, dass er den Erdboden bebaut hat. Wir lesen kein einziges Mal mehr in der Bibel, dass er den Erdboden bewahrt hat. Ist das nicht traurig? Gott hatte ihm den Auftrag gegeben, zu bewahren und zu bebauen. Als der Mensch gefallen war, lesen wir nur noch, dass er bebaut hat, bebaut hat, bebaut hat. Und bis hin heute zur Ausbeutung hat Riesenschäden angerichtet. Australien, ein großer Kontinent. Ich hatte so viel Schönes von Gottes herrlicher Schöpfung dort erwartet. Ich muss sagen, ich war bitter enttäuscht. Wie wenig Menschen, denn dort ist ganz dünn besiedelt, dieses große, herrliche Land zerstört haben. Was da für Umweltschäden sind. Man hat nur bebaut, bebaut und ausgebeutet, aber nicht mehr bewahrt. Und ich persönlich glaube auch, und das sehe ich von der Schrift her, der Mensch, nachdem er gefallen ist und nicht mehr im Paradies lebt, ist gar nicht mehr in der Lage, Gottes Schöpfung zu bewahren. Den Auftrag hat er verpasst. Er ist überhaupt nicht mehr in der Lage. Und wenn heute gewisse Kirchen meinen und Theologien vertreten werden, wo es nur noch um Bewahrung der Schöpfung geht, wo Menschen meinen, wir müssen alles wieder in den Griff kriegen, ich glaube, die setzen den Hebel am ganz falschen Punkt an. Der gefallene Mensch ist gar nicht mehr in der Lage, eben weil er sündig ist, Gottes wunderbare Schöpfungswerk zu erhalten. Ich glaube vielmehr, Gott selbst ist der Garant zur Erhaltung seiner Schöpfung. Wir wissen ja, dass er mit Noah einen ganz neuen Bund gemacht hat. Nachdem Noah aus der Arche kam und die Sintflut vorüber war, 1. Mose 9, dieser Bundesschluss mit Noah. Dort sagt Gott nämlich ganz deutlich, dieser Bund gilt euch und all eurer Nachkommen auf ewige Generationen hin. Und zwar zwischen euch und jedem lebendigen Wesen. Und als Garantie für dieses Bundeszeichen sagt Gott sogar meinen Bogen, den Regenbogen, wir kennen ihn, setze ich in den Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und dir. Und was war der Tenor des Bundes? 1. Mose 8, 22, dort sagt ganz deutlich, hören wir, von nun an, alle Tage der Erde, also von nun an, eine neue Zeit beginnt hier, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter und Tag und Nacht. Also Gott garantiert dafür in diesem Bundesschluss, das soll nicht aufhören, solange die Erde besteht. Der Mensch hat es nicht geschafft, er hat versagt. Jetzt nimmt Gott sich dieser Schöpfung an und gibt den Menschen die Garantie, so eine Sintflut wird nicht wiederkommen. Von nun an, alle Tage der Erde, also bis Jesus wiederkommt, sollen nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ich weiß nicht, wenn Sie diese Worte lesen, wie die auf Sie wirken, aber als mich auf Landwirt haben die auch praktisch oft eine ganz große Bedeutung gehabt. Stellen Sie sich mal vor, als Landwirt, der ja nun von den Produkten seiner Landwirtschaft leben muss, seine ganze Existenz hängt davon ab. Und dann hat man, meinetwegen mitten in der Heuernte, wochenlanges Regenwetter wie ähnlich hier. Und man sieht so keine Möglichkeit, sein Heu nach Hause zu bekommen. Oder man will das Getreide ernten, es ist reif, es ist überreif und es regnet und stürmt und man hat so ein fieses Wetter. Nun, dann kann man den Mut verlieren. Dann denkt man, meine Ernte ist verloren, wie soll ich sie nach Hause kriegen? Aber dann erinnere ich mich an den Regenbogen. Und immer wenn ich ihn sehe, muss ich sagen, als Landwirt danke ich Gott, dass dieser Bogen in den Wolken steht. Dann erinnere ich mich an dieses Wort, er hat ja verheißen, Saat und Ernte sollen nicht aufhören. Und dann kann ich, auch wenn es noch so regnet in der Erntezeit, sagen, Vater, ich danke dir, dass du zu deinen Verheißungen stehst. Und immer wieder habe ich es erlebt, plötzlich irgendwie und irgendwann war Wetter da und die Ernte konnte eingefahren werden. Ich habe es in 30 Jahren nie überlebt, dass die ganze Ernte absolut und ganz verloren war. Wir haben zwar nicht immer gut geerntet, wir haben auch mal etwas verloren, aber im großen Ganzen hat Gott immer für die Ernte garantiert. Und das tut er bis heute noch. Und das wird auch so bleiben, trotz aller Umweltzerstörung, weil Gott es so verheißen hat. Deshalb sage ich wieder, wir Kinder Gottes, die wir diese Worte kennen, wir dürfen ganz gelassen in die Zukunft sein. Und mir ist doch Gott als Bürger für seine Schöpfung, als Bürger für Saat und Ernte lieber als der Mensch. Auf Gott kann man sich verlassen, da kann man bauen. Er sagt, meinen Bogen setze ich in die Wolken. Und fangen Sie mal an, wenn Sie diesen Bogen sehen, Gott zu danken, dass es diesen Bund, diese Verheißung gibt. Er sagt aber dann auch an anderer Stelle in 1. Mose 1, 28, Gott beauftragt den Menschen, er sagt, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und im Kapitel 9, Vers 2 zu Noah sagt er dann weiter, Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels, mit allem, was sich auf den Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres. Sie alle sind in eure Hand gegeben. Also man soll herrschen über die Tiere, Furcht und Schrecken liegt auf den Tieren. Das hat Gott so angeordnet. Nun, diese Worte werden leider oft auch missverstanden und ganz falsch ausgelegt. Ich kenne Kinder Gottes, die sagen, ja Gott hat uns doch beauftragt, über diese Schöpfung zu herrschen, sie auszubeuten. Er hat doch den Tieren Furcht und Schrecken vor uns gegeben. Also wir sollen sie uns untertan machen, wir sind doch die großen Herren, wir dürfen doch zerstören. Das hat man mir in Australien auch immer wieder gesagt. Ja, ich habe sogar reiche Christen kennengelernt, die gingen sogar so weit, die sagten, ja er, unser Herr Jesus, ist doch arm geworden, damit wir reich wurden. Muss man sich mal sehen, wie man Gottes Wort verdrehen kann. Und sie haben auch hier immer gesagt, steht doch in der Bibel, herrscht darüber, beutet sie aus und so weiter. Nun, ich glaube, in dieser Weise das Wort zu verstehen, ist Missbrauch des Wortes. Herrschen heißt nicht ausbeuten, sondern herrschen heißt vielmehr, darauf achten, dass Gottes gute Ordnungen eingehalten und beachtet werden. Ich möchte das mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn ein König über ein Land herrscht, wenn er ein weiser König ist, dann wird er zum Wohle seines Volkes herrschen, dass es allen gut geht und dass alle zufrieden sind und dass alle gut leben können. Das ist doch ein weiser König, der herrscht gut. Wenn aber einer herrscht und nur an seinen Hof und seinen Staat denkt und das Volk ausbeutet, das ist doch kein weiser König, der gut geherrscht hat. Und so meine ich, sollen wir als Kinder Gottes auch dieses Wort verstehen. Wir sollen zum Wohle der Schöpfung herrschen, dass seine Herrlichkeit immer angeschaut werden kann in der Schöpfung. Das heißt herrschen. Gottes Gebote beachten. Die Gebote, wo wir in diesen Tagen von gesprochen hatten, darum geht es. Und ich glaube, das wird noch deutlicher, wenn wir daran denken, Kolosser 1, Vers 15 und folgende ist ein wunderschönes Wort. Dort heißt es, Jesus Christus ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Der Erstgeborene. Denn in ihm ist alles, was im Himmel und auf Erden geschaffen ist. Er ist vor allem, alles besteht durch ihn, damit alles in ihm den Vorrang habe. Also hier sehen wir ganz deutlich, dass Christus der Erstling der Schöpfung ist. Aber Christus ist auch Mittelpunkt der ganzen Schöpfung, wird hier deutlich. Alles ist von ihm und für ihn und zu ihm. Er ist der absolute Mittelpunkt der Schöpfung. Und weil er der Mittelpunkt der Schöpfung ist, so heißt es hier, damit er in allem den Vorrang habe. Also Christus steht über der Schöpfung, er muss in allem den Vorrang haben. Die Schöpfung beachten, die Schöpfung bewahren, ist gut. Es ist ja die Schöpfung unseres Herrn, wo er der Mittelpunkt ist. Aber Christus, der Herr, steht über aller Schöpfung. Er steht an erster Stelle. Und der erste Auftrag des Christen ist von deshalb auch, Zeuge Jesu zu sein und nicht Bewahrer der Schöpfung zu sein. Hier gilt auch das Wort, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Natürlich, wir sollen Gottes Schöpfung lieben und beachten und uns ganz dafür einsetzen, weil es die Schöpfung unseres Herrn ist. Aber es darf nicht an erster Stelle stehen. Christus ist der absolute Mittelpunkt der Schöpfung Gottes. Und unser erster Auftrag ist, Zeuge Jesu zu sein. Und als Zeuge Jesu, weil wir Jesu und sein Werk lieben, werden wir auch die Schöpfung lieben und die Schöpfung achten. Das geht gar nicht anders. Diese Welt natürlich, die akzeptiert diesen Herrn nicht. Und weil sie diesen Herrn nicht akzeptiert, akzeptiert sie letztlich auch seine Werke nicht. Und je gottloser diese Welt ist, je mehr wird sie diese Welt zerstören. Siehe das Regime im Osten, was jetzt zerbrochen ist. Was hat man da der Umwelt für einen Schaden angetan aus dieser Gottlosigkeit, aus dem Atheismus heraus? Die Spuren sehen wir heute noch. Gehen Sie mal in das große Sibirien, was dort für Umweltschäden angerichtet worden sind, wo noch Generationen von leiden werden, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Rücksichtslos, weil man Gott nicht haben wollte, weil man atheistisch dachte, hat man die Schöpfung zerstört, kaputt gemacht. Wer den Herrn als Schöpfungsmittelpunkt nicht akzeptiert, akzeptiert auch seine Werke nicht. Ja, ich möchte sogar noch weitergehen. Der Teufel will das sogar. Wissen Sie, der Teufel steht ja eigentlich ganz dumm und arm da. Er hat ja nichts, wo er vor den Menschen treten kann und sagen, meinetwegen hier, ich habe Himmel und Erde und Sonne und Mond und Sterne und die Berge und das Meer und alles geschaffen. Kommt nun, fallt vor mir nieder und betet mich an. Der Teufel kann so etwas nicht sagen, weil er nichts geschaffen hat. Er hat nichts zum Angeben, nichts, womit er den Menschen locken könnte, wo es sagen kann, hier, betet mich an, schaut, das habe ich getan, der und der bin ich. Er hat nichts, er steht mit leeren Händen da. Er hat höchstens Zerstörung und Tod anzubieten. Und deshalb ist der Teufel ja daran interessiert, dass die Werke des Christus zerstört werden und auch das herrliche Schöpfungswerk Gottes zerstört werden. Und deshalb benutzt er seine Leute, um diese Welt und dieses Werk zu zerstören. Das möchte ich sagen, was heute hier geschieht, das ist sozusagen biblische Erfüllung. Das kann gar nicht anders sein. Der Teufel ist der Widersacher Gottes. Er will die Werke Christi zerstören und kaputt machen. Und er beauftragt seine Leute dazu. Weil er eben nichts hat, womit er Anbetung von Menschen erwarten könnte. Nun gibt es aber trotzdem noch Menschen, die setzen sich sehr, obwohl sie keine Christen sind, für die Umwelt ein. Sie reden dann nicht von Gottes Schöpfung zu bewahren, sie reden dann mehr vom Umweltschutz. Meinen aber dann im Prinzip das Gleiche, als wenn die Leute der Kirche von Bewahrung der Schöpfung reden. Aber das tun sie nicht, weil sie die Werke Christus erhalten wollen, sondern die tun das, weil sie Angst haben um ihre Zukunft und um die Zukunft ihrer Kinder. Weil sie denken, wenn wir so weitermachen, und da haben sie recht, können wir bald hier auf Erden nicht mehr leben. Da aber diese Erde ihre einzigste Hoffnung ist, weil sie ja kein anderes Ziel kennen, müssen sie ja alles tun, um diese Erde zu bewahren. Denn wo wollen sie hin, wenn sie nicht mehr auf Erden leben können? Sie wissen ja nichts von einer ewigen Herrlichkeit bei Jesu. Deshalb setzen sie sich dafür ein, aber nicht, weil sie die Werke Christus erhalten wollen. Aber wir Christen, wir haben nicht nötig, um hier uns eine irdische Bleibe zu schaffen. Aber trotzdem sind wir aufgerufen, Gottes Schöpfung zu lieben und zu achten. Aber nicht, weil wir wissen, ohne diese Welt können wir nicht leben, sondern weil wir wissen, dass es das Werk unseres Herrn ist, den wir lieben. Und wenn ich den Herrn liebe, liebe ich auch seine Werke. Und weil wir wissen, wie es im Römerbrief 1 heißt, dass Gottes Herrlichkeit, Gottes Kraft, Gottes ewige Wesen an seiner Schöpfung erkannt werden soll, damit der Mensch der Sünde ohne Entschuldigung ist. Wir sehen, das Motiv, warum wir die Schöpfung lieben, ist ein ganz anderes als das dieser Welt. Christen treiben eben Umweltschutz, weil es die Schöpfung des Herrn ist, den sie lieben. Sie sind sich aber bewusst, dass sie hier keine Bleibe haben und wissen, dass Jesus wiederkommt. Und das ist kein Widerspruch. Natürlich ist heute ein großes Problem, viele Menschen, Christen und Nichtchristen, haben keine Beziehung mehr zur Schöpfung. Man muss sich das mal vor allen Dingen in den Großstädten vorstellen. Sie leben in Betonburgen, sie fahren dann mit Autos, die aus Blech und Kunststoff sind, über asphaltierte oder Betonstraßen, wo man oft vor lauter Verkehrsschilder und Hinweise selbst die Bäume nicht mehr sieht. Man muss auch ganz darauf achten, um sicher durch den Verkehr zu kommen, was da für Schilder aufgestellt sind. Man fährt auch mit ziemlicher Geschwindigkeit, dass man kaum Zeit hat, Gottes Schöpfung zu sehen. Dann geht man wieder in Schulen oder Bürohäuser oder Fabrikhallen, die aus Stein und Beton gebaut sind. Man arbeitet dort und abends sitzt man oft müde vom Fernseher und lässt sich wieder von einer Welt berauschen, die alles andere darstellt, bis auf wenige Ausnahmen vielleicht, als Gottes herrliche Schöpfung. Nun, in wenigen Worten ist das doch das Bild des heutigen Menschen, vor allen Dingen in der Großstadt, gezeigt. Und wo haben die Menschen da noch Bezug zur Gottes herrlichen Schöpfung? Und deshalb, glaube ich, ist das auch so, aber das ist schade, dass es so ist, dass viele Christen auch den Bezug zu der wunderbaren Schöpfung ihres Herrn verloren haben. Und diese Tage hier, diese Seminare, die ich habe, die sollen auch dazu ganz bewusst beitragen, dass auch solchen Menschen mal Gelegenheit geben wird, besonders im Sommer, wenn wir dann auch rausgehen können in Gottes herrliche Schöpfung, dass sie mal wieder Kontakt zu dieser Schöpfung bekommen, dass sie ins Staunen kommen über die Größe ihres Schöpfers, an diesen kleinen Dingen, die sie in jeder Blume, in jedem Wald, an jedem Wegesrand beobachten können. Aber auf der anderen Seite, 2. Petrus 3, Vers 13, heißt es so schön: Wir Christen erwarten nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Nun, das weiß ich auch und da freue ich mich drauf. Aber trotzdem liebe ich diese Schöpfung, weil es das wunderbare Werk ist meines Herrn, den ich liebe. Aber ich erwarte den wiederkommenden Herrn. Ich erwarte den neuen Himmel und die neue Erde. Und da möchte ich auch ganz klar betonen, unser Gott ist kein Flickschuster. Er wird nicht die alte Welt irgendwie reparieren, hier was zurecht flicken und da was kleben, mit anderen Worten hier ein Biotop anlegen und da ein paar Nistkästen aufhängen und hier, weiß ich, eine neue Quelle anlegen oder ein neues Erholungsgebiet. Nein, das ist Flickschusterei. Das ist das, was die Umweltschützer tun. Gott wird einen ganz neuen Himmel und eine ganz neue Erde schaffen. Das Alte wird vergehen. Es wird in Rauch und Asche aufgehen. Es wird vernichtet. Da wird nichts von wiederverwendet. Es wird eine ganz neue Schöpfung sein. Das ist doch das Wunderschöne, wo wir drauf warten können. Und damit ist das Ziel des Christen auch viel höher. Die Umweltschützer, die wollen sich, sage ich immer, ja nur eine Welt zurechtfliegen. Sie wollen das Kaputte wieder reparieren. Aber wir erwarten einen neuen Himmel, eine neue Erde. Das ist weit mehr, eine ganz neue Schöpfung. Und deshalb dürfen wir uns so darauf freuen, auf den wiederkommenden Herrn. Ein ganz wichtiger Punkt noch im Zusammenhang mit der Umweltzerstörung, den möchte ich hier auch in einigen Sätzen noch erwähnen. Denn da sehe ich auch in der heutigen Zeit, leider auch bei vielen Kindern Gottes, einen ganz großen Widerspruch, möchte ich mal sagen. Wissen Sie, man setzt sich heute manchmal mit viel Kraft und mit viel Freude ein, um Gottes Schöpfung zu bewahren. Aber die gleichen Menschen, sie töten auf der anderen Seite die Krönung der Schöpfung schon in ihrem Mutterleib. Das ist doch ein ganz großer Widerspruch. Sie wissen, was da heute geschieht. Ich kenne Leute, die setzen sich für jeden Frosch und für jeden Vogel ein und für jedes Biotop, dass es erhalten bleibt. Die gleichen Leute sagen, ach, mein Bauch gehört mir, da bestimme ich. Die Krönung der Schöpfung, das höchste Wesen, was Gott gegeben hat. Und wir lesen 1. Mose 1, 26, der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Wir lesen, dass Gott seinen Odem in ihn eingeblasen hat, dadurch wurde er eine lebendige Seele. Und wir wissen auch, wer die Schöpfungsgeschichte kennt, immer als Gott den Tag beschlossen hat, sagt er, siehe, es war gut. Als er den Menschen geschaffen hat, heißt es, siehe, er war sehr gut. Also wir sehen, der Mensch ist die Krönung der Schöpfung. Das einzigste Wesen, das nach seinem Ebenbild geschaffen ist, das einzigste Wesen, dem er seinem Odem eingeblasen hat. Das lesen Sie von keinem anderen Geschöpf. Somit ist der Mensch die Krönung, das höchste Wesen in Gottes Schöpfung. Und gerade dieser Mensch wird heute so rücksichtslos verfolgt. Und wir wissen auch heute von der Wissenschaft her, dass der Mensch Mensch ist vom Tage der Befruchtung an. Schon wenn Ei und Samenzelle sich im Mutterleib begegnen, ist alles in Gottes wunderbarer Schöpfung hineingelegt, was der Mensch einmal sein wird. Es kommt nur Wachstum hinzu. Es kommt nichts hinzu, nur Wachstum. Alle genetischen Veranlagungen sind voll und ganz verschlüsselt bei der ersten Begegnung von Ei und Samenzelle. So wunderbar ist unser Gott. Da steht schon fest, wie der Mensch aussehen wird, ob das ein Junge, ein Mädel wird, ob der mal rothaarig oder blond sein wird, ob der mal alt oder früh sterben wird, wie der veranlagt ist und so weiter. Das ist an dem Tag schon alles festgelegt. So wunderbar ist Gottes Schöpfung. Also der Mensch ist schon da. Man kann nicht mehr sagen heute, das ist irgend so ein Zellgewebe, dass man genau wie man ein Geschwür oder Krebsgewebe wegoperiert, so kann man auch dieses Wunderwerk, was Gott dort geschaffen hat, wegoperieren. Wer so redet, der redet einfach Dinge, die nicht den Tatsachen entsprechen. Und lesen Sie einmal in aller Ruhe Psalm 139 durch. Die Bibel hat das damals schon gewusst. Dort heißt er schon, und Sie müssen bei der Elberfelder Bibel oft mal in der Fußnote stehen, lesen. Dort steht nämlich, mein Embryo sahen deine Augen. Wohl. Und alle meine Tage sind in dein Buch geschrieben. Also bevor der Mensch geboren war. Ganz wunderbarer Psalm, Psalm 139. Auch da wieder ein Beweis. 1000 Jahre vor Christi hat die Bibel schon gewusst, was wir heute es lernen. Und ich finde das auch so schön. Schauen Sie sich nochmal. Gott, der Schöpfer, hat auch zur Entwicklung des menschlichen Lebens keinen schöneren Platz sich aussuchen können, als unter dem Herzen in der Geborgenheit und Liebe der Mutter. Da hat dieses neue Leben, was heranwächst, alles, was es braucht. So sicher und so geborgen einen schöneren Platz konnte der Schöpfer gar nicht aussuchen, um dieses neue Leben werden zu lassen und heranwachsen zu lassen. Und gerade dieser sichere Platz, dieser Platz, der Symbol für Geborgenheit bedeutet, ist in unserer Gesellschaft heute zum größten Mörderhaus, zur Räuberhöhle geworden. Dort geschehen die meisten Morde heute. Und das in einem der reichsten Länder der Welt. Und dann sagt man aus sozialer Indikation. Sehen wir da, wie satanisch unsere Welt heute ist? Und das machen die gleichen Menschen, die sich fanatisch für jeden Frosch und für jeden Vogel und für jede Blume einsetzen, dass sie erhalten bleiben. Und dann sagen sie, hier bestimme ich und da wird rücksichtslos gemordet. Das ist schizophrenes Denken. Liebe Geschwister, da müssen wir mal drüber nachdenken und das müssen wir solchen Leuten deutlich sagen. Ich habe einmal auf einem politischen Umwelttag im Rheinland in Nümbrecht gesprochen, da war auch viel politische Prominenz vertreten, Landrat und Politiker von sämtlichen Parteien. Und da habe ich das genauso deutlich gesagt. Ich habe gesagt, das ist schizophrenes Denken. Und da muss ich staunen, da ist der Landrat hinterher aufgestanden, hat gesagt, meine Damen und Herren, was wir da gehört haben, müssen wir mal drüber nachdenken. Der Gedanke ist mir bis heute noch nie gekommen. Ich hab das genauso vertreten, ich bin froh über allen Umweltschutz, habe aber auch gedacht, was zu viel ist, muss abgetrieben werden. Aber da müssen wir drüber nachdenken, das ist schizophren. Da habe ich gestaunt, was der Mann für einen Mut hat. Ich meine, ich kann das leicht sagen, aber der will ja wieder gewählt werden. Und ich glaube, wir tun gut, wenn wir das den Menschen heute ganz deutlich sagen. Denn das ist Umweltzerstörung ersten Grades. Und ich sage all diesen Grünen, die so reden, ich nehme dich nicht für voll und ernst, solange du diesen Standpunkt vertrittst. Und irgendwo müssen sie da recht geben, da kann keiner widersprechen. Ich habe noch keinen gefunden, der wirklich ein Argument dagegen bringen konnte. Meistens war betroffenes Schweigen da. Aber wo liegt nun die eigentliche Ursache der Umweltzerstörung heute? Nun, manche Antworten sind da schnell da. Die einen sagen, die Chemiker sind das. Die anderen sagen, die Industrie. Die anderen sagen, die Landwirte. Die anderen wieder sagen, die Auspuffgase oder die Schornsteine oder unsere Abwässer oder der Müll, den wir produzieren. Das sind die Ursachen. Nun, das ist zu oberflächlich gedacht. Der Mensch selber ist das Problem der Umweltzerstörung. Wissen Sie, ich möchte es mal ganz einfach sagen, weil beim Menschen hier innen so vieles kaputt ist, innen in seinem Herzen, so vieles kaputt ist, geht auch so vieles kaputt, was er tut. Weil es im Inneren des Menschen kaputt ist, weil die Innenwelt kaputt ist, geht auch die Umwelt kaputt. Das kann eigentlich gar nicht anders sein, weil sein Verhältnis zu Gott gestört ist. Weil er in dem verstörten Verhältnis nur noch bebaut und bebaut, aber nicht mehr bewahrt. Die Umwelt geht im wahrsten Sinne des Wortes kaputt, weil die Innenwelt des Menschen kaputt ist, um es mal ganz einfach zu sagen. Der Mensch hat immer gedacht, er kann ohne Gott, ohne seine Ordnungen, ohne seine Gebote auskommen. Aber da kam die Sünde und mit der Sünde kam der Fluch über die ganze Schöpfung. Und das war ja dann schon als Folge der Sünde die erste Umweltzerstörung. Da kamen plötzlich die Dornen und die Disteln. Da hieß es plötzlich, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Oder als Kain seinen Bruder erschlagen hat, da heißt es, das Blut deines Bruders schreit vom Ackerboden zu mir. Der Acker wird dir länger seine Kraft nicht mehr geben. Da beginnen die Probleme der Umweltzerstörung. Hier wird auch der Zusammenhang sehr deutlich zwischen Sünde und Umwelt. Und lesen Sie mal in aller Ruhe die Propheten durch, besonders Jesaja und Jeremia. Dort finden Sie viele, viele Stellen, wo es heißt, ich will mal vorlesen, oder auch in den Psalmen. Da heißt es sogar, er macht Wasserquellen zu dürrem Land und fruchtbares Land zur Salzsteppe, wegen der Bosheit seiner Bewohnung. Also fruchtbares Land wird zur Salzstätte wegen der Bosheit. Solche und ähnliche Sätze können Sie ganze seitenweise in der Bibel legen, wo Sünde des Menschen, Ungehorsam, Rebellion gegen Gott mit Umweltzerstörung zusammenhängt. Da wurde das Trinkwasser verdorben, da blieb der Regen aus, da kam dieses und jenes Vergilben des Getreides, die ganzen Krankheiten und so weiter, weil der Mensch Gottes Gebote missachtet hat. Oder lesen wir nochmal ein Wort aus Hosea 4, Vers 6. Da wird das auch nochmal ganz deutlich. Ich will es nur vorlesen, ohne viel dazu zu sagen. Du hast das Gesetz deines Gottes verlassen, so klagt der Prophet dort. Und weil du es verlassen hast, so vergesse ich auch dich und deiner Kinder. Und jetzt lesen wir mal, wie modern die Bibel hier wieder ist. Je mehr sie wurden, desto mehr sündigten sie gegen mich. Sie essen und werden nicht satt. Sie treiben Hurerei, doch sie vermehren sich nicht. Denken wir mal dran, was da heute geschieht. Sie haben es aufgegeben, auf den Herrn zu achten. Hurerei und Alkohol nehmen den Verstand weg. Das sagt uns heute die Wissenschaft auch. Mein Volk befragt die Wünschelrute und der Zauberstab gibt ihm Auskunft. Sie kommen um aus Mangel an Erkenntnis. Keine Treue, keine Gnade, keine Erkenntnis Gottes ist mehr im Land. Fluchen, Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet. Bluttat reiht sich an Bluttat. Das hat damals Hosea geschrieben. Es passt genau in die heutige Zeit wieder hinein. Und lesen wir weiter. Darum, weil das so ist, darum vertrocknet das Land und jeder Welt dahin, samt den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels. Selbst die Fische des Meeres, sie werden dahin gerafft. Darum, weil das so ist. Also wir sehen ganz deutlich Zusammenhang von Sünde und Umwelt. Der Fluch liegt auf der ganzen Schöpfung. Der Mensch hat durch seine Sünde diesen Fluch auf die Schöpfung gebracht. Aber hier dürfen wir Christen auch wieder ganz große Hoffnung haben. Es gibt nämlich einen Ausweg. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt und da heißt es wieder, er hat ihn verflucht um unsertwillen. Er hat ihn verflucht, um den Fluch der Menschen wieder aufzuheben. Und in Galater 3, Vers 3 heißt es, verflucht ist jeder, der am Kreuze hängt. Also durch die Sünde des Menschen wurde die Umwelt zerstört, wurde der Boden, die Welt verflucht. Aber dann ist Christus gekommen, er wurde ein Fluch für uns, um uns wieder von diesem Fluch zu befreien. Ist das nicht wunderbar? Auch in dem Zusammenhang spricht die Bibel ganz klar vom Fluch. Und jeder, der das glaubt, der sich zu diesem Herrn bekennt, der ihn annimmt, von dem heißt es auch hier, sehr interessant, 2. Korinther 5, 17, wenn jemand in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Hier beginnt Neuschöpfung, weil Christus den Fluch weggetan hat. Das ist Evangelium, das ist Botschaft. Wir sind Neuschöpfung. Wir sind die Vorboten von diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde. Und das finde ich so gut, wie Gott das alles heilsgeschichtlich so geplant und gesehen hat und wie sich das heute so erfüllt. Die Sünde brachte den Fluch, es ging bergab, dann wurde Christus verflucht. Er hat diesen Fluch wieder weggenommen durch sein Leiden und Sterben auf Golgatha. Und wir dürfen nun jetzt schon zu dieser neuen Schöpfung gehören. Galater 6, Vers 16. Wir haben die Verheißung von dem neuen Himmel und von der neuen Erde, 2. Petrus 3, Vers 13. Und somit haben Christen, und das macht mich so froh, und das dürfen wir uns mitnehmen für alle Tage, egal was kommen mag, Christen, wir haben Zukunftsperspektiven. Wir haben Hoffnung, mit denen man leben kann. Wir dürfen ganz voller Hoffnung in die Zukunft schauen, denn wir sind die Einzigen, wie ich die Tage schon mal sagte, die von ihrem Herrn nicht enttäuscht werden. Denn er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und ich glaube, damit lässt sich in Zukunft leben und ganz getrost in die Zukunft schauen.